Der Krieg in der Ukraine spitzt sich immer weiter zu. Donald Trump hat kürzlich den ukrainischen Präsidenten Selenskyj dazu aufgefordert, russische Städte wie St. Petersburg und Moskau anzugreifen. Und der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius sprach davon, dass deutsche Soldaten in Zukunft womöglich russische Soldaten töten müssen. Wie würde Otto von Bismarck, der eiserne Kanzler, heute mit Russland verhandeln? Würde er schwere Waffen an die Ukraine liefern? Darüber möchte ich sprechen mit dem Großneffen von Otto von Bismarck, Alexander von Bismarck.
Im Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen, Alexander von Bismarck.
Ja, herzlich willkommen, Flavio.
Ja, lieber Alexander, wir sind per Du, wir kennen uns und wir möchten uns heute unterhalten über das Erbe deines Großonkels Otto von Bismarck, den eisernen Kanzler, wie er einst genannt wurde, und über die aktuelle Russlandpolitik der Bundesregierung. Aber zunächst, lieber Alexander, was bedeutet es für dich, heute diesen Namen von Bismarck tragen zu dürfen?
Naja, der Name ist natürlich in Deutschland sehr bekannt, im Ausland oftmals viel mehr, hat natürlich immer was mit Geschichte zu tun und man muss auch die Geschichte natürlich immer in dem Kontext sehen, wie es in der damaligen Zeit gewesen ist. Man kann das also nie vergleichen, was war damals und was ist heute, außer dass man sagt, wie hat man eine Grundlage gelegt für die Zusammenarbeit der Länder. Und natürlich wird man immer nach diesen Sachen gefragt, wenn man den Namen trägt. Und das ist nicht immer so einfach für alle Familienmitglieder, darauf zu antworten, weil man erwartet immer, dass natürlich jeder eine Position hat. Nun bin ich sehr politisch und immer gewesen und habe mich mit der Geschichte auch befasst. Und so kann man ein bisschen erklären, was nicht immer ganz einfach ist.
Was können wir denn von deinem Großonkel, von Otto von Bismarck, über Diplomatie lernen, die dir ja auch besonders am Herzen liegt, lieber Alexander?
Ja, die Diplomatie halte ich für in der heutigen Zeit fast noch wichtiger, als es damals war, weil damals hatte man genug Zeit, auf Informationen zu reagieren. Heute musst du ja sofort reagieren. Man erwartet, dass man sofort reagiert durch die digitalen Medien, durch diese Schnelligkeit der Informationen, die man bekommt. Und deshalb ist es, finde ich, oftmals wichtig für Politik und für die Politiker, nicht immer sofort auf etwas zu reagieren, sondern auch sich vielleicht mal ein paar Gedanken darüber zu machen, was passiert gerade. Und vielleicht auch mal eine Nacht drüber schlafen und erst dann antworten oder reagieren auf diese Konflikte, die es in der ganzen Welt zurzeit gibt. Und ich mache das so, weil ich lese sehr viele Nachrichten, weil ich natürlich auch meinen YouTube-Kanal habe, Podcast mache. Und ich höre sehr viel Musik mittlerweile, auch abends, um einfach die Gedankenstränge im Kopf ein bisschen wieder zu sortieren. Weil du wirst ja so erschlagen mit diesen Informationen. Und um eine Bewertung abzugeben, die auch nicht so einseitig ist, so wie wir das aus den Mainstream-Medien kennen, die ja nur einseitig berichten, das ist traurig, das kannte ich früher nicht, aber deshalb sind die sozialen Medien so wichtig geworden, dass sich auch andere Menschen, junge Menschen sich informieren können. Und Diplomatie sollte in der Politik ganz oben auf der Liste stehen und nicht diese Kriegsrhetorik, die im Augenblick in Deutschland ganz besonders herrscht.
Jetzt hast du den Petersburger, bist du Mitglied des Petersburger Dialoges, du hast das Bismarck-Forum ins Leben gerufen, du bist mit einer russischen Frau verheiratet, du warst vor kurzem in Russland am 9. Mai zum Tag des Sieges und gerade im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du in wenigen Tagen oder Wochen wieder nach Russland reisen wirst. Woher kommt denn, Alexander, deine Liebe zu oder deine ja, dein Verständnis, deine Liebe zu Russland?
Naja, als ich nun auch zwei deutsch-russische Jungs bekam, war für mich natürlich auch Besuche in Russland ständig auf der Tagesordnung. Ich bin auch sehr viel mit Justus Franz, dem Dirigenten, der mit der Philharmonie der Nation oft nach Russland gereist ist und sehr häufig Konzerte auch im Mariinsky-Theater oder im Bolschoi-Theater macht, bin mit ihm oft mitgefahren. Und dadurch, dass man familiäre, aber auch sehr freundschaftliche Verbindungen hat nach Russland, habe ich diese russischen Menschen kennengelernt. Und früher in der Politik war ich immer gegen Russland. Die müssen endlich den eisernen Vorhang aufmachen. Aber als ich da, als die Mauer fiel und ich nun in Russland sehr viel gewesen bin, habe ich gemerkt, wie herzlich diese Menschen sind. Der Tisch war immer vollgedeckt. Man hat zusammen gefeiert, man hat zusammen Wodka getrunken. Und es war eine solche Willkommenskultur, das habe ich gar nicht so richtig einordnen können zunächst einmal, weil ja durch den Zweiten Weltkrieg hat man ja eigentlich, hatten die Nazis ja jede Familie in irgendeiner Form getroffen. Und da habe ich immer gedacht, ja, die können doch nicht so freundlich zu uns sein. Und als ich dann gemerkt habe, dass Gerhard Schröder und Putin diesen Petersburger Dialog installiert hatten, habe ich sofort mitgemacht. Ich bin immer mitgereist, das fand ja immer einmal in Russland, einmal in Deutschland statt. Und ich habe mich so geärgert, dass die Regierung vor ein paar Jahren den Petersburger Dialog in Deutschland gecancelt haben. Und ich habe gesagt, gerade in Konfliktfällen braucht man die Kontakte. So wie es Trump gesagt hat, wir hätten Putin nie aus dem G8-Gipfel hinausschmeißen sollen, weil dann hätten wir ihn immer am Tisch. Das war auch meine Position immer gewesen. Und deshalb habe ich den Bismarck-Dialog ins Leben gerufen, um damit die deutschen und russischen Menschen sich treffen können. Weil wir sind ja nicht, weil die Medien das sagen oder weil die Zeit im Augenblick da ist, sind wir Feinde, sondern wir sind Freunde. Und das sind wir immer gewesen. Und dadurch hatte ich auch natürlich eben viele Bismarck-Briefe an seine Frau gelesen, die er aus St. Petersburg, als er preußischer Gesandter war, geschrieben hatte. Und wie er über diese Menschen berichtet hat, das fand ich sowas von sympathisch. Er war ja auch sehr gläubig und hat seiner Frau in ehrlicher Art und Weise geschrieben, ich bin nicht nur mit den Offiziellen zusammen und an der Zarenfamilie, sondern auch mit den Menschen draußen auf der Straße. Und die sind ihm immer sehr nett begegnet, sodass er dann ja damals mit Gortschakow auch diesen Rückversicherungsvertrag, den Nicht-Angriffspakt mit Russland gemacht hat. Und das war eigentlich eine sehr positive Geschichte, die wir leider, leider heute nicht haben, obwohl Putin es oft angemahnt hat in ganz Europa, auf der Sicherheitskonferenz. Wir brauchen eine neue Sicherheitsarchitektur und die haben wir in Westeuropa komplett verschlafen.
Wenn du jetzt in Russland bist, du warst, wie gesagt, kürzlich am 9. Mai zum Tag des Sieges dort, jetzt in wenigen Tagen wirst du wieder rüberreisen. Wie wirst du dort empfangen? Wie erlebst du dieses Land und wirst du eigentlich hin und wieder auch auf deinen Nachnamen angesprochen?
Ja, auf meinen Nachnamen werde ich in Russland immer angesprochen. Witzig, dass die jungen Leute auch den Namen kennen. Die sind viel geschichtsbewusster als wir hier in Deutschland. Die haben die Geschichte, nicht jedes Detail, aber wir haben ja, ich habe mit einem Fernsehsender eine Umfrage draußen auf der Straße gemacht. Kennen Sie Otto von Bismarck? Nicht ich, sondern das haben die Moderatoren gefragt. Und dann haben die Leute überlegt und haben gesagt, ja, da hat was mit Politik zu tun und jeder konnte in irgendeiner Form was damit anfangen. Das hat mich gewundert, dass das normale Menschen auf der Straße, die spontan auch gefragt worden sind und haben dann sehr, sehr nett mir entgegnet, als die dann wussten, dass ich aus dieser Familie stamme und sind aufgestanden, haben mich umarmt und haben mir die Hand gegeben, wollten Fotos mitmachen. Das war ein sehr, sehr herzliche, ehrliche, weil das ja ganz spontan war, eine sehr ehrliche Geschichte, die spürt man.
Wenn du jetzt heute in Russland bist, was ist das für ein Land? Wie wirst du als zum einen als Deutscher empfangen? Hast du damit Ressentiments zu tun? Wirst du vielleicht hier und dort mal auch kritisch befragt, warum diese massive Propaganda hier läuft gegen Russland? Oder wirst du mit offenen Armen empfangen? Und wie nimmst du generell Russland wahr jetzt nach über 3 Jahren im Krieg?
Also wenn man nach Moskau oder St. Petersburg fährt, ist es ein ganz normales Leben auf der Straße, in den Restaurants. Irrsinnig viele junge Leute in den Restaurants. Das kann man bei uns gar nicht sich vorstellen, weil man ja sagt, ja, die können das doch alle nicht bezahlen und es geht doch allen so schlecht. Nein, denen geht es mit dem normalen Leben ganz hervorragend. Auch die Gehälter steigen. Und ich habe kein einziges Mal irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht, wenn ich da bin. Und muss sagen, ich werde so herzlich empfangen. Auch, Sie wissen ja auch nicht immer, wer ich bin. Und ich weiß, am 9. Mai auf der Straße, wenn die Familien mit ihren Schildern gingen und an ihre gefallenen Soldaten und Vorfahren denken, war ich mittendrin mit dem Europaabgeordneten Schulenburg auch. Und dann sagten die Menschen, das finden sie ja toll, dass ein Deutscher zu diesem 9. Mai zu uns kommt und mit uns redet. So was von positiv, genau das Gegenteil, was wir hier immer schreiben, dass alle Russen sind also unsere Feinde und böse. Also es gibt ja nur Gut und Böse noch. Genau das Gegenteil, wenn man dort vor Ort ist, erfährt man. Und das finde ich, das ist ein Kompliment an Deutschland. Und selbst als ich mit Maria Sacharowa gesprochen habe, die offiziell ja aus dem Außenministerium die Sprecherin ist, sagte sie mir im Anschluss, Herr von Bismarck, meine Tochter ist 14 und sie lernt Deutsch. Da sieht man auch, das würde man nicht sagen, wenn man einen Hass auf Deutschland hat. Und man merkt in Russland, sie unterscheiden zwischen der politischen Elite und den Menschen. Und das finde ich, das können wir Deutschen gar nicht. Wir pauschalisieren immer die Chinesen, die Russen und so weiter. Und das trennen sie sehr stark. Und man merkt, sie haben nichts gegen die deutschen Menschen. Und wir haben ja auch über Jahrzehnte tolle Austausche gehabt, Studentenaustausche, Städtepartnerschaften. Wirtschaft hat zusammengearbeitet. Also man hat sich eigentlich, es gibt sehr viel Freundschaften zwischen deutschen und russischen Menschen.
Jetzt hattest du mir gerade im Vorgespräch schon verraten, dass du in wenigen Tagen wieder nach Russland reisen wirst. Ja. Was genau erwartet dich dort und was ist der Anlass deines Besuches in Russland?
Also der Petersburger Dialog besteht nach wie vor in Russland. Sie laden natürlich auch Deutsche ein. Es kommen meistens keine Deutsche, sondern ich bin oft alleine da. Diesmal kann ich mir vorstellen, kommt der ein oder andere Deutsche auch dazu. Ich werde das sehen. Aber sie haben BRICS-Staaten eingeladen, also wie Brasilien, wie China, wie Südafrika, und haben bei dem Petersburger Dialog oft eben auch andere Länder dabei. Früher war es so, dass eben Deutschland und Russland zusammen war, aber dass sich eben hier die Offiziellen zurückgezogen haben und viele Deutsche auch Angst haben, herüberzugehen, weil sie dann hier in Deutschland ausgegrenzt werden. Dann sind sie ja nur Putins Freunde. Und das ist das ist so eine Propaganda, wenn man etwas positiv über russische Menschen sagt, hat das doch lange nichts mit dem Staatsmann zu tun. Und wenn jemand was Positives über deutsche Menschen sagt, hat das doch auch nicht immer was gleich mit Merz, unserem Bundeskanzler oder Außenminister zu tun. Aber, und ich merke, dass die Russen untereinander unglaublich streitige Gespräche führen. Das finde ich richtig, dass, so wie ich das auch immer gelernt habe in Deutschland, dass man unterschiedliche Positionen vertreten kann und sie auch offen anspricht. Und das wird hier ja so getan, dass es da gar nicht, es gibt nur noch eine Einheitsmeinung und das ist falsch. Ich erkenne bei vielen Offiziellen, die auch dabei sind, dass sie andere Positionen manchmal vertreten als Wissenschaftler oder Berater oder auch selbst in der Duma zwei Abgeordnete, dass sie manchmal auch eine andere Bewertung vornehmen. Und das ist so selbstverständlich, wie es bei uns immer war.
Wie würdest du den Rückhalt von Putin beschreiben? Jetzt hat er bei den letzten Wahlen im Jahr, im vergangenen Jahr 87% der Stimmen bekommen. Ist das realistisch oder würdest du sagen, dass tatsächlich der Rückhalt doch etwas schwächer ist und die 87% womöglich nicht der Realität entsprechen? Wie schätzt du das ein?
Also der Rückhalt ist sehr groß. Ich will das gar nicht mal so an Putin selber festhalten, sondern die Russen sagen, wir brauchen eine starke Regierung und jemand, der uns im Ausland vertritt, ob es positiv ist, so wie mit China und Indien oder Südafrika und Brasilien oder auch an Türkei. Wir brauchen jemanden, der auch mit den anderen Menschen auf Augenhöhe reden kann. Und wir brauchen auch jemanden, der uns als Russland, weil wir sind so oft überfallen worden, wir brauchen jemanden, der uns die Sicherheit gibt, dass Russland auch nicht überfallen wird. Und dadurch, dass ja alle in Russland mitbekommen haben, dass die NATO immer weiter an Russland herangerückt ist, und vor allen Dingen auch die Südostasien-Staaten im Grunde genommen immer mehr eingeladen wurden in die NATO, hat Russland natürlich sein Augenmerk gelegt, was geht da vor? Warum will man uns einkreisen? Und als dann diese Frage mit der Ukraine kam, Ukraine in die NATO, dass noch ein weiteres Land direkt an der Grenze von Russland ist, das sehen die Menschen. Irgendwie sagen, was passiert da? Und dafür brauchen wir einen starken Regierungsmenschen, der das im Grunde genommen auch versteht. Sie mischen sich nicht so ein wie wir in die Politik, wenn wir Bewertungen machen. Das machen sie nicht, weil sie sagen, wir haben doch jemanden gewählt und der soll seine Arbeit machen. Aber sie möchten natürlich in Frieden leben und sehen natürlich, dass Amerika in den letzten Jahren so viel Kriege angezettelt hat, so viel, und das muss man mal wirklich doppelt und dreifach unterstreichen, völkerrechtswidrige Angriffe. Das wurde ja in den Medien bei uns im Westen nie gesagt. Ja, da hat man gesagt, ja, da wird unsere Freiheit verteidigt und am Hindukusch wird unsere Freiheit verteidigt. Ein solcher Blödsinn und Quatsch. Ich finde das unfassbar, wie wir so im Grunde genommen von den Medien beeinflusst werden, dass wir das alles als positiv empfinden. Es gibt keine positiven Kriege. Ja? Nicht kann man sagen, die Amerikaner führen positive Kriege und wenn andere Staaten mal was unternehmen, dann sind das nur negative Kriege. Kriege sind allgemein nicht positiv und in erster Linie für die Menschen nicht. Und die Soldaten tun natürlich einem leid und jeden Tag, je länger dieser Krieg auch geht, was keine, ich glaube, beide Seiten nicht wollen, weil das sind Soldaten, die sich teilweise kennen und verwandt sind, die aufeinander schießen. Wir können doch nicht diese jungen Leute in der Ukraine als Kanonenfutter geben, weil wir irgendwelche westlichen komischen Gedanken pflegen, dass die EU und dass die NATO also so stark sein muss und wir müssen die Besten sein. Das sind ja Rhetorik, die teilweise betrieben wird, leider auch von Deutschland aus. Das tut mir sehr weh.
Jetzt möchte ich nochmal auf einen Aspekt zu sprechen kommen, den du gerade schon erwähnt hast, nämlich dass die Russen in der Lage sind zu unterscheiden zwischen dem, was die Regierungsvertreter sagen auf der einen Seite und dem, was die Menschen für Position haben. Und das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Aspekt, weil du bist ja auch in Kontakt, Alexander, sehr viel mit der politischen Elite in Russland. Du hattest jetzt kürzlich eben auch ein Interview mit Maria Sacharowa. Du bist auch in Kontakt mit Sergej Nejajew, dem russischen Botschafter in Deutschland, und kennst auch in Russland sehr viele Politiker. Jetzt hattest du eben gesagt, da gibt es diese klare Unterscheidung zwischen dem, was die Menschen, die Deutschen mit sich bringen und was die Regierung sagt. Was sagen denn die russischen Politiker über unsere Politik? Ist man da sehr enttäuscht von Deutschland oder hält es sich in Grenzen? Wie sind da deine Erfahrungen?
Also, ich habe mit sehr vielen Offizieren gesprochen. War zunächst einmal ja gar nicht mein Anliegen, als ich damals den Bismarck-Dialog installiert hatte und gegründet habe, sondern ich wollte eigentlich, dass die Menschen im Kontakt bleiben. Aber als ich gemerkt habe, dass hier so viele falsche Informationen über Russland und auch über die Menschen dort, auch den Offiziellen, habe ich den Kontakt gesucht. Und dadurch, dass ich sehr gut vernetzt bin, auch in Russland, habe ich natürlich auch die Möglichkeit gehabt, mit dem stellvertretenden Duma-Chef zu sprechen, Tolstoi, mit dem Chef der Duma und den 5 Abgeordneten aus dem Europäischen Parlament. Ich habe auf regionaler Ebene mit Gouverneuren gesprochen, die ich auch schon lange kenne. Und ich merke bei allen, sie möchten wahnsinnig gern mit Deutschland sprechen, sie möchten gerne mit Deutschland befreundet sein. Das kriegst du von den Offiziellen ganz deutlich zu hören. Es geht nicht um Italien und Frankreich oder England. Sie möchten mit uns Deutschen, weil sie merken, wir haben eine über 1000-jährige gemeinsame Kultur. Wir haben, sie spielen die deutschen Komponisten dort, sie hören das, sie haben deutsche Literatur. Und man merkt, es tut ihnen auch sehr weh, wie unsere Regierung, nicht die Menschen, wie die Regierung im Grunde genommen in einer aggressiven Art und Weise auf die Russen reagieren. Und dass auch Merz sagt, wir müssen die stärkste, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wir müssen die stärkste Bundeswehr wieder installieren. Da frage ich mich, dieses Wort wieder ist, in was für einem Kontext wird das gesagt? Ja? Wir hatten den Zweiten Weltkrieg mit einer sehr starken Armee. Wir wollen das doch nicht wieder. Das ist doch, so sind wir im Grundgesetz angetreten und auch in dem europäischen Projekt, das Friedensprojekt Europa, haben wir gesagt, wir wollen keine Kriege mehr führen, wir wollen für Frieden eintreten. Und genau das Gegenteil passiert mit unserer Regierung zurzeit gegenüber Russland. Wir sollen kriegstüchtig werden, fürchterliches Wort. Ja, wir sollen die stärkste Armee in Europa haben. Müssen wir immer voranmarschieren in Europa? Uns würde ein bisschen mehr Demut bringen. Und das sehen die russischen Offiziellen, dass wir unsere Regierung, die Vorgängerregierung mit Annalena Baerbock, die ja so viel, wir sind im Krieg mit Russland und all solchen Blödsinn, was sie gesagt hat, passiert leider wieder. Und dass unser Außenminister, ich kann mir das nur vorstellen, ich kenne ihn ja persönlich, ich kann mir nur vorstellen, das ist ihm rausgerutscht. Russland wird immer unser Feind bleiben. Nein, das ist doch das schlimmste Wort, was man sagen kann. Nicht bleiben, sondern wir brauchen doch gerade in Europa die Nähe zu anderen Ländern. Wir können unterschiedliche Interessen haben, wir können auch unterschiedliche Meinungen haben. Ob wir nun 60% Gas importieren oder 10%, das sind Sachen, die müssen wir für unsere eigenen Interessen sehen. Und alle Sanktionen, die wir komplett mit nach vorne marschiert in die EU bringen, das trifft die Russen in ihrem Kopf sehr massiv und sagen, warum ist diese Aggressivität in der deutschen Regierung wieder gegen Russland vorhanden? Und das tut ihnen weh. Das kriegt man richtig mit. Und nach dem zweiten, dritten Wodka merkt man, dass sie sagen, Mensch, kann sich das nicht. Wir wollen doch mit euch zusammen sein. Und wir haben doch überhaupt gar keine Aggressivität gegen euch. Und wir und deshalb sind ja auch diese Worte, die die deutsche Regierung sagt, Russland bedroht uns. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Russland uns bedroht. Die haben ihre Armee noch gar nicht losgeschickt, die sie in der Hinterhand haben. Und was wir hier an Kriegsrhetorik, damit wir ruhig sind, wenn Milliarden, Billionen schon mittlerweile als Geld in die Rüstung gesteckt werden. Und das merkt man, dass dieses Unverständnis, sie sagen, haben die in der Geschichte nicht aufgepasst in der Schule und haben sie nicht studiert, haben sie sich nicht damit auseinandergesetzt, was alles passiert ist. Und eins, dass man, und das wissen die Russen, weil das ist für sie das größte Ziel, Russland wird man nicht besiegen. Russland ist eine Atommacht und Russland hat noch keiner besiegt. Und das ist das, was, glaube ich, wir alle uns doch auch in Deutschland nicht einreden lassen dürfen, dass man Russland in die Knie zwingt, dass man sie zerstückelt, dass man sie wegwischen kann. Das größte Land der Erde, das wird da bleiben in Europa, wie wir auch hier bleiben werden. Und deshalb ist diese Rhetorik, die wir, und dann noch zum Schluss die Rhetorik von unserem Verteidigungs, er heißt ja nicht Kriegsminister, er heißt Verteidigungsminister, dass der sagt, wir deutsche Soldaten werden auch russische Soldaten töten, wenn man sich angreift. Alleine das zu äußern, dass im Krieg immer Menschen getötet werden, das weiß man leider. Aber das äußert man nicht als Verteidigungsminister. Und das ist das, das macht mich sehr traurig, weil die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist nicht kriegslüstern. Die Mehrheit der Menschen will das nicht. Aber wir sollen wohl angeblich darauf vorbereitet werden. In all den Sachen, die wir jeden Tag hören, ich finde das so unverständlich, so anmaßend von unserer Regierung, dass die das anheizen und die Medien machen, die Mainstream-Medien machen damit.
Kommen wir nochmal auf deinen Großonkel Otto von Bismarck zu sprechen. Er hatte einst gesagt, wenn Russland und Deutschland Freunde sind, dann geht es Europa gut. Er war preußischer Gesandter in St. Petersburg, wie du jetzt gerade schon ausgeführt hast. Ja. Wenn der eiserne Kanzler, dein Großonkel, heute noch leben würde, wie würde er mit Russland umgehen? Würde er schwere Waffen an Kiew liefern?
Also das kann man, ich kann nicht in die Glaskugel gucken, aber ich glaube, aus der damaligen Sicht ist das auch gewesen. Er hat es ja auch noch vielleicht mit anderen Worten gesagt, wer den ewigen Frieden will, muss die Interessen der anderen berücksichtigen. Das heißt, man sitzt gemeinsam an einem Tisch und redet darüber, was sind deine Interessen und was sind meine Interessen. Und wenn man auch die Interessen der anderen berücksichtigt, dann kommt man zu einer gemeinsamen Geschichte. Und natürlich hat er damals auch mit Gortschakow und selbst beim Berliner Kongress, als er den Russen auch auf die Füße getreten ist und hat gesagt, das geht nicht, und mit Frankreich und England auch auf die Füße getreten ist und den Osmanen und den Türken damals geholfen hat, was er als Vermittler getan hat, da sagt er, es gibt eben unterschiedliche Interessen und die müssen wir alle berücksichtigen und war auch bereit, auch Russland damals zu sagen, das geht nicht, ihr müsst, der Bosporus bleibt für die Türkei und das haben ihm die türkischen Menschen sehr, sehr positiv angerechnet und ich glaube, dass diese Diplomatie, die im Vordergrund steht und immer stand, dass die hier auch angewandt wird. Und sicherlich nicht, so wie Trump mit solchen klaren Worten er ja formuliert, aber das weiß jeder. Jeder kann ihn einschätzen, wie er da umgeht, dass er das nie persönlich in dieser Art und Weise meint. Aber er formuliert schnell und klar. Und man kann nur hoffen, dass er es auch hinbekommt, vielleicht treffen sich ja Putin und Trump in China zusammen. Xi Jinping hat ja auch beide eingeladen und kann mir vorstellen, dass solche Dinge benötigt werden, persönliche Gespräche, nicht über die Medien. Und deshalb hat es früher zu der Zeit Otto von Bismarcks immer auch Konferenzen und Begegnung gegeben und man hat da ganz offen auch gesprochen und das finde ich auch richtig und das müsste genauso heute geben und diese vielen Vorbedingungen, natürlich sind zwei Konfliktparteien, die von ihren Forderungen nicht abrücken wollen, das ist doch klar, das sind Verhandlungspositionen, aber es muss immer einen Dritten geben, der wie bei Vermittlungsgesprächen, der ein Mediator ist und der nicht sagt, was zu tun ist, sondern versucht, diese Aggressivität vielleicht ein bisschen runterzubringen, dass die Menschen sagen, wenn nicht noch mehr Menschen sterben sollen, was können wir machen, damit wir in nächster Zeit auch erstmal ein bisschen friedlicher miteinander leben können?
Jetzt sind wir auch schon ein Stück weit in der Gegenwart und derzeit gibt es ja einen Präsidenten in Washington, der wieder Grund für Hoffnung gibt, was die Beziehung mit Russland angeht und vor allen Dingen was auch eine friedliche Lösung des Ukraine-Krieges angeht. Aber jetzt hat er kürzlich in einem Interview mit Zelensky wohl Zelensky aufgefordert, St. Petersburg und Moskau militärisch anzugreifen und zu beschießen. Also wie siehst du das? Ist Donald Trump damit...
Er hat das sofort korrigiert. Das wurde ihm ja unterstellt. Und er hat gesagt, erstens bin ich auf keiner Seite. Ich bin weder auf der Seite von Zelensky noch auf der Seite von Putin. Oder ich bin nicht auf der Seite von der Ukraine und ich bin nicht auf der Seite von Russland. Sondern ich möchte, dass keine Menschen mehr sterben. Das hat er gesagt und er hat korrigiert, was ihm die Medien untergeschoben haben, dass Zelensky Moskau beschießen soll. Er hat gesagt, das will er auf keinen Fall. Das hat er nochmal betont. Und ich habe da sehr lange recherchiert, dass ich das auch gefunden habe, weil es wurde ja in den Medien erstmal so verbreitet, dass er ihn angerufen hat und sagt, kannst du auf Moskau schießen und mach das mal? Nein, genau das Gegenteil. Und er sagte, ich werde keine Waffen liefern, die bis nach Moskau gehen.
Jetzt möchte ich nochmal auf einen Aspekt auch zurückkommen, den du jetzt schon mehrfach hier betont hast, nämlich diese Kriegslüsternheit, die in Deutschland vorherrscht, vor allen Dingen in der Regierung, nicht bei den Menschen, das siehst du zumindest so und das teile ich auch mit dir, aber dennoch kommt in mir die Frage auf, die ich auch, als ich jetzt kürzlich in Russland war, mir selber gestellt habe und deswegen stelle ich sie dir jetzt, Alexander, woher kommt denn der Hass auf Russland von deutscher Seite? Wie erklärst du dir es, dass jetzt 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wir erinnern uns, damals wurde gesagt, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus und jetzt heißt es von Pistorius, dass deutsche Soldaten auch russische Soldaten töten müssen in der Zukunft oder in einem möglichen Krieg. Also wie erklärst du dir das, woher kommt dieser Hass auf Russland und woher kommt auch diese Geschichtsvergessenheit?
Also, ich bin ja schon ein bisschen älter als du und ich habe in meiner Ausbildung, in meinem Aufwachsen im Westen von Deutschland sehr viel immer nur, Amerika wurde hochgehoben, wurde gelobt. Die haben uns nach dem Zweiten Weltkrieg geholfen, gar keine Frage. Sie haben uns stark gemacht, aber wir müssen doch mal, wenn wir mal ein bisschen strategisch denken, natürlich hat uns Amerika geholfen, weil sie natürlich auch ihre Waffen in Deutschland stationieren wollten. Sie wollten eine Akzeptanz, dass die Marschflugkörper bei uns installiert werden. Sie haben ja nach wie vor in vielen Bereichen haben sie stationiert, Atomwaffen stationiert und auch andere Waffen stationiert. Und das ist Sachen, die wir wurden amerikanisiert. Wir wurden immer während des Kalten Krieges, da sind die bösen Russen und wir sind die Guten. Und das hat sich in den Menschen so wahrscheinlich so eingefleischt. Und ich lebe ja nun seit über 30 Jahren in der ehemaligen DDR, in Sachsen-Anhalt und merke, dass die Menschen einen anderen Bezug dazu haben und sie in dieser Form sich selbst getroffen fühlen, wenn solche Worte von unserem Verteidigungsminister oder auch von Merz kommen. Und ich kann mir nur vorstellen, dass dieser Einfluss von Amerika, jetzt nicht von Trump, sondern vorher, immer so stark war, dass wir alles, das, was Amerika in der Welt macht, befürworten. Sie schützen uns als NATO-Mitglied, sie werden uns immer beschützen, also müssen wir auch immer an deren Seite stehen. Und dass diese Aggressivität, die Amerika als unipolare Macht in den vergangenen Jahrzehnten ausgeübt hat in der Welt, wie viele Kriege sie überall geführt haben, dass das irgendwo drinsteckt und man sich nicht mal hingesetzt hat und die Geschichte insgesamt gesehen hat. Denn Amerika ist ja noch gar nicht, besteht ja noch gar nicht so lange. Aber sie sind jemand, die eben in der Welt die Polizei spielen wollten. Und das hat sich mittlerweile ja auch sehr massiv geändert durch die BRICS-Staaten. Durch wir haben theoretisch auch Russland nach China gebracht, dass die Beziehungen da besser werden und nicht in Europa angebunden. Und dass hier immer wieder diese amerikanischen Dinge, und deshalb sind sie im Augenblick ja völlig hilflos, weil Trump im Augenblick was anderes sagt. Er sieht, dass wir keine unipolare Welt mehr haben, wir haben die multipolare Welt, wo andere Länder auf Augenhöhe miteinander reden, obwohl sie eigentlich nicht die gleichen Konzepte in ihrer Politik haben. Sie wollen wirtschaftlich zusammenarbeiten und wollen, dass die Menschen alle was zu essen haben. Und dass hier wir auf einmal, weil wir keine Strategie haben, wir haben uns immer an die Amerikaner gehängt, fehlt die Strategie für unsere Politik. Und das gilt ja in so vielen Bereichen. In der Rente erst recht. Und wenn man dann mal hört, der Boomer-Soli muss bezahlen, da merkt man, wir geben Geld in die Rüstung, aber für uns Menschen ist nichts mehr da. Und da merkst du, die Strategie auch für unsere Innenpolitik ist komplett nicht mehr da. Es ist kein Geld mehr da, aber für Waffen ist Geld da. Und diese Aufrüstung, die eigentlich hätte schon lange vorbei sein können, weil Ronald Reagan hat das ja mit Gorbatschow, und die haben ja lange darüber auch gesprochen, und wir haben abgerüstet und wir haben natürlich auch mitgeholfen. Aber wir merken, dass wir doch diese amerikanischen Propagandasachen in uns drin haben, und dadurch, dass natürlich der Westen von Deutschland mehr Menschen hat, ja, als das sind ja fast 70 Millionen und in der ehemaligen DDR 14 Millionen. Also wir merken, dass das natürlich in den Mainstream-Medien dadurch auch die Überhand gewinnt. Und ich glaube, wenn wir ein ausgewogeneres Verhältnis bei den Mainstream-Medien hätten, den wir alle bezahlen, das muss man sich mal vorstellen. Deshalb ist der Osten von Deutschland so stinkesauer, weil es wird eigentlich nur immer über den Westen von Deutschland gesprochen und die Hauptposition natürlich von denen eingenommen. Deshalb haben sich einige Regierungen hier im Osten schon sehr klar zu Wort gemeldet, Ministerpräsidenten sagen, da muss eine Umkehr stattfinden. Und ich glaube, wenn wir ein ausgewogeneres Verhältnis in den Medien hätten, würde das auch eine Regierung nicht mehr so deutlich, wie die jetzigen Regierungen, die beiden letzten Regierungen, das tun. Unerträglich, unerträglich jeden Tag. Und wenn du hier mit Menschen aus der ehemaligen DDR sprichst, denen tut das sehr weh. Ich spreche mit sehr vielen jungen Menschen auch, die DDR nicht gekannt haben, aber denen tut das weh, weil sie von ihren Eltern und Großeltern tolle Erlebnisse zwischen Deutschen und Russen gehört haben. Und deshalb hast du auch so einen ganz klaren Unterschied, wenn man über Krieg spricht oder Gut und Böse oder Russen, ja oder nein. Du siehst, was war die ehemalige DDR und was war der Westen. Und da haben die Amerikaner, die waren die Haupttreiber bei uns in Deutschland.
Lieber Alexander, vielleicht noch zum Abschluss eine perspektivische Frage, ein Blick in die Zukunft. Wie hoffnungsfroh bist du denn, dass wir in absehbarer Zeit wieder in Druschba, wie man auf Russisch sagt, also wieder in freundschaftlichen Beziehungen mit Russland leben können? Bist du da zuversichtlich oder pessimistisch eingestellt?
Nein, sehr zuversichtlich, weil wenn du nach Russland kommst, geht dir eben keine Feindschaft entgegen. Verständnis als Menschen. Und wenn du mit jungen Menschen sprichst, die so vernetzt sind, ja, das ist ja das, was auf der einen Seite ganz positiv ist, die viel mehr Nachrichten, auch in den sozialen Medien und über Twitter und über WhatsApp, wo sie dann zusammen telefonieren, international, die schauen sich das an. Sie äußern sich nicht so wie meine Generation früher, wo wir das gelernt haben, wir müssen richtig deutlich diskutieren. Die denken sich ihr Teil, reden untereinander und sagen, das, was die machen, machen wir nicht. Und wenn ich sehe, ich bin bei Studenten in Russland und diskutiere mit denen, die Diplomatie oder Journalismus lernen, ich spreche hier mit sehr vielen jungen Menschen, ich glaube, dass wir eine Zeit bekommen, wo die jungen Leute irgendwann sagen, jetzt ist Schluss, wir machen da nicht mehr mit. Wir gehen einfach nicht hin. Und wenn du mit, ich glaube, dass wenn du ehemalige DDR-Leute, die zur Bundeswehr gehen, und wenn die eingesetzt werden sollen, kann sich jeder selber überlegen, in welche Richtung sie schießen oder ob sie überhaupt mitmachen oder was sie blockieren, weil die hassen das, dass man hineingetrieben wird in eine Sache. Und ich glaube, wenn wir sehen, dass wir untereinander mehr reden, auch mit den jungen Menschen vor allen Dingen, mit den alten Säcken hat das keinen Zweck mehr. Die sind verbohrt, die haben die Einseitigkeit, die sind nicht offen mehr. Deshalb versuche ich von meinen Kindern, von den Freunden ins Gespräch zu kommen, um zuzuhören. Und da hörst du was ganz anderes. Du bist ja auch noch sehr jung. Ich glaube, du erfährst das auch, dass junge Menschen anders darüber nachdenken, als irgendwo diese Betonköpfe, die sich in Schubladen packen lassen und auch hineingehen in diese Schubladen. Die haben diese Schubladen nicht mehr. Und ich habe große Zuversicht auf die jungen Menschen. Die haben was Schwieriges vor sich, aber die schaffen das schon gut, weil sie haben auch eine Motivation innen drin, anders als es vielleicht die Politiker jetzt tun. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das sich ändern wird.
Lieber Alexander, das sind mutmachende, hoffnungsfrohe Worte hier zum Abschluss unseres Gespräches. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir nun in diesen ja wirklich besonderen historischen Zeiten alles Gute und auf bald.
Recht vielen Dank, lieber Flavio. Ich werde berichten, wenn ich aus Moskau zurückkomme, ja, was ich da, weil da werde ich auch diese Kontakte versuchen zu nehmen.
Ich bin gespannt, was du berichten wirst, lieber Alexander, und auch an Sie, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie hier heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten die ein oder andere interessante Erkenntnis aus dem Gespräch mit Alexander von Bismarck mitnehmen. Und ja, jetzt kann auch ich Sie nochmal darauf hinweisen, wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann finden Sie hierzu alle Informationen auf unserer Seite apolut.net. Und wenn Sie dieses Gespräch erkenntnisreich fanden, dann dürfen Sie es selbstverständlich auch gerne mit all Ihren Freunden und Bekannten teilen. Und ja, jetzt wünsche auch ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie wohl auf und bis zum nächsten Gespräch hier bei Apolut.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.